Grüezi miteinander. Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Donnerstag, 7. März 2024. Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen, entspannten guten Morgen hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien. Ich freue mich sehr, Philipp Gut, einer der versiertesten, profiliertesten und vielseitigsten Journalisten der Schweiz, ab sofort täglich mit einer Online-Kolumne. Ein großes Comeback, wobei Philipp Gut in den letzten Jahren auch als Autor für uns tätig gewesen ist, nun also mit einem intensiven täglichen Auftritt. Ich empfehle Ihnen das dringendst. Sie finden Philipp Gut auf unserer Website oder dann auf dem Newsletter 11 Uhr kurz vor Mittag und dann 17 Uhr auf unserem Nachmittagsletter. Das sind Texte mit Intensität, mit Starkstrom geschrieben und großer Intelligenz. Freude und viel Erfolg für Philipp Gut. Georg Auernheimer, auch ein hochinteressanter Autor, er hat ein neues Buch geschrieben, der emeritierte deutsche Hochschulprofessor, die strategische Falle, die Ukraine im Weltordnungskrieg. Das ist eine andere Sicht als die, die Sie in den Mainstream-Medien lesen oder hören oder sehen können. Georg Auernheimer, ein akribischer Analytiker des Weltgeschehens. Ich habe viele seiner Texte hier auch schon zur Grundlage gemacht, meiner Darlegungen, großartig und erhellend, horizonterweiternd im besten Sinne. Wie natürlich auch die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Diese Überleitung musste ich mir nun gönnen. Wir plädieren in der Titelgeschichte für gute, für sachliche Beziehungen mit China. Raus aus dieser Feindseligkeit, raus aus dieser Mentalität des kalten Kriegs. Fürchterlich, dass dieser Permafrost sich da draußen wieder ausbreitet, auch mit einem prominenten Autor hier gegen den Strom sozusagen argumentiert. Professor Beat Schneider, ein prominenter Exponent der schweizerischen Linken, der sich lange an Universitäten wirkend einen Namen gemacht hat in der Schweiz, aber eben auch als Exponent im parteipolitischen Geschehen der Schweiz auf der linken Seite. Und er ist ein großer China-Kenner und deshalb bringen wir diesen Text hier sehr prominent. Ich glaube, es ist auch wichtig, hier diese andere Sicht immer wieder nach vorne zu bringen, denn unsere Medien sind ja auch da in einer Art China-Bashing-Echokammer, in einer China-Feindseligkeit geradezu gefangen. Hier ein anderer Akzent. Jugend ohne Sex, das Buch von Thérèse Hargo in Frankreich, die Philosophin, das erregt großes Aufsehen. Und unser Kollege Jürg Altweg hat mit ihr gesprochen. Bürgerliche Rentenversager wie Chiesa, Burkhard, Pfister und Co. abgetischt wurden. Ja, die AHV-Geschichte spielt auch bei uns eine Rolle. Die Abstimmung vom letzten Wochenende. Neutralität. Ex-Diplomaten rechnen mit Ignazio Cassis ab. Und Nebenrolle seines Lebens. Dominik Feusi würdigt den Mann an Taylor Swifts Seite. Taylor Swift, sie wird ja vermutlich die US-Wahlen entscheiden mit ihren 282 Millionen Instagram-Followern. Ich bin jetzt bei über 230.000 YouTube-Abonnenten. Ganz herzlichen Dank. Ich muss also noch ein bisschen zulegen, wenn ich da in die Umlaufbahn von Taylor Swift aufsteigen möchte. Vielleicht kandidiert sie dann irgendwann selber noch einmal als Präsidentschaftskandidatin. Die Popstars bestimmen über die Politik in den USA, bestimmen über die Weltpolitik. Ist ja auch eine interessante Facette. Dann ein großer Artikel, eine Recherche unseres Kollegen Michael Baumann über Aldi. Aldi, dieser Anbieter, dieser Grossanbieter von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs, eine ursprünglich deutsche Firma, ist hochinteressant. Mit einem Chef, der enge Verbindungen zur Schweiz pflegt, ein Elsässer allerdings ist, Jérôme Meyer, und der verfolgt faszinierende Ansätze, auch in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist den Leuten noch nicht so bekannt und vertraut da draußen und wir stellen dieses Geschäftsmodell vor. Übrigens hat Aldi auch eigene Ökologie- und Umweltstandards da für sich definiert, die eben auch zeigen, dass es diesem Großverteiler, diesem Großanbieter ernst ist, nicht einfach nur umwelttheoretisch zu wirken, sondern eben auch in praktischen Fragen da etwas zu machen. Und das gilt übrigens auch für andere Firmen, etwa Migros oder Coop, die sich in dieser Hinsicht sehr, sehr stark engagieren. Das ist vielen Schweizern, uns, die da täglich in diese Geschäfte gehen, gar nicht so bewusst, was die an täglicher Weltverbesserung eben auch zustande bringen. Wir möchten das in der Weltwoche entsprechend würdigen. Kommen wir zu den Nachrichten über die amerikanischen Vorwahlen, habe ich schon in meiner gestrigen Ausgabe gesprochen. Nikki Haley hat sich nun doch noch, man hat es fast nicht mehr glauben können, zurückgezogen. Allerdings unterstützt sie nicht den einzigen verbliebenen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, den Ex-Präsidenten Donald Trump, sondern sie hat ihm zugerufen, er müsse ihre Wähler wieder zurückgewinnen. Das ist ein ziemlich halbherziges Commitment, was sie da eingeht. Und es zeigt natürlich, dass sie eben die Kandidatin jener Republikaner ist, die auf keinen Fall noch einmal wollen, dass Donald Trump ans Ruder kommt. Donald Trump übrigens, ich habe ein interessantes Interview mit ihm gehört, wo er gefragt wird, ob er möchte, dass Putin den Krieg in der Ukraine gewinne oder Zelensky. Und er sagt, er wolle vor allem, dass aufgehört werde zu sterben. Das sei das Wichtigste, dass weder Ukrainer noch Russen sterben. Und er hat dann seine Ansage wiederholt, er könne die Macht der amerikanischen Präsidentschaft nutzen, um diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden sofort zu beenden. Der AHV-Entscheid als Götterdämmerung in der Schweiz, schreibt die NZZ. Ja, dieser AHV-Entscheid hat die guten Kollegen da von der Falkenstraße in Zürich, von der Neuen Zürcher Zeitung, etwas vom Gleis geworfen, von der Schiene. Sie haben jetzt so Weltuntergangsanwandlungen und ich wiederhole es gerne. Die Schweiz wird nicht untergehen an diesem AHV-Entscheid. Aber das Wesentliche an diesem AHV-Entscheid ist für mich eben der, dass er ein Augenöffner sein sollte für diese Geldverschwender in Bundesbern, die eben die Steuereinnahmen, die das sauer verdiente Geld der Werktätigen in der Schweiz mit einer Sorglosigkeit, als ob es kein Morgen gäbe, in der ganzen Welt verpulvern, zum Fenster rausschmeißen. Und deshalb haben die Schweizer gesagt, ihr könnt uns mal, jetzt sind wir dran. Wir lassen uns doch von euch nicht an der Nase herumführen oder einen Bären aufbinden, es habe kein Geld mehr. Ihr habt ja für alles und alles Unmögliche habt ihr Geld. Ihr denkt darüber nach, der Ukraine 6 Milliarden Franken hinterherzuwerfen. Aber die Rentner, die hier ihr ganzes Leben lang geschuftet haben, denen vergönnt ihr eine minimale Aufbesserung ihres Lebensabends. Also die Unglaubwürdigkeit der Finanzpolitik der Schweiz, die ist besorgniserregend. Und dieser Entscheid ist das direkte Resultat jener Unglaubwürdigkeit. Und die Unglaubwürdigkeit ist nicht primär die Schuld der Linken. Die Linken sind in finanzpolitischer Hinsicht sozusagen a priori von Anfang an unglaubwürdig, weil sie natürlich das als Ziel verfolgen, zum Programm erklären, die Staatsausgaben immer mehr nach oben zu schrauben. Die Frage ist, wo waren die Bürgerlichen da? Und ich kann mich erinnern, aus meiner Zeit als Nationalrat in Bern, wir haben mit der SVP immer Widerstand geleistet, zum Beispiel gegen die Erhöhung der Entwicklungshilfe oder gegen die Erhöhung dieser ganzen Asylausgaben oder der Sozialausgaben. Das ist ja fast unfassbar, wie da die Schweiz, wie sich der Schweizer Sozialstaat in den letzten 20, 30 Jahren aufgebläht hat. Und bedauerlicherweise konnten wir in diesen Fragen nur sehr partiell, nur sehr halbherzig auf die Unterstützung beispielsweise einer FDP, der Freisinnigen oder auch der Mittepartei, früher CVP, zählen. Also diese bürgerlichen Mainstream-Parteien, diese bürgerlichen Mitteparteien, die haben natürlich durch ihren Anbiederungskurs nach links jenes finanzpolitische Chaos mit verursacht und ich würde eben sagen, als bürgerliche Hauptverursacht. Ohne die wäre es den Linken nicht so gelungen. Und genau dieses Chaos, dieses Durcheinander, diese Schluderi-Wirtschaft, die hat nun dazu geführt, dass es ja den Schweizern in gerechtem Zorn sozusagen den Hut gelupft hat, wie man hier formuliert. Milliarden für die eigenen Renten, aber zu wenig Geld für die Ukraine. So egoistisch kann die Schweiz nicht sein. Ein heroischer Titel, der aber sicherlich von vielen Schweizern nur mit Kopfschütteln quittiert werden kann. Fabian Schäfer in der Neuen Zürcher Zeitung, er plädiert jetzt dafür, dass die Schweiz nun also doch noch mehrere Milliarden in die Ukraine schieben sollte, erst recht, nachdem man das AHV-Jahr sich genehmigt hätte. Da sehen Sie, das ist genau diese Mentalität in der Neuen Zürcher Zeitung, in diesem freisinnigen Zentralorgan. Das sind genau jene Stichwortgeber, jetzt hier dieser Fabian Schäfer, der jene Stimmung heraufbeschwört, jene Mentalität der Geldverschleuderung, die am Schluss dazu geführt hat, dass diese AHV-Rente durchkam, was ja die NZZ dann wieder auf Teufel komm raus verhindern wollte. Also da merken Sie, das ist wie Orwell, Doublethink, zwei sich wechselseitig ausschließende Gedanken kommen da in der gleichen Argumentationskette. Dann ist mir aufgefallen, auch in einem NZZ-Titel, Verteidigungsminister Boris Pistorius: Ich werde niemanden meiner besten Offiziere für Herrn Putin opfern. So wird das hier dargestellt. Ist aber eine Verfälschung des Originalzitats. Er hat gesagt, der deutsche Verteidigungsminister: Ich werde niemanden meiner besten Offiziere für die Spiele des Herrn Putin opfern. Also er hat von Spielen gesprochen, so als ob es sich beim Krieg in der Ukraine um ein Spiel handle. Und der Hintergrund ist natürlich dieses Geheimgespräch, dieses weltöffentliche Geheimgespräch der deutschen Luftwaffenoffiziere. Also trotzig hier das Bekenntnis, ungeachtet der bemerkenswerten Inkompetenz dieser Generäle, ihr Gespräch, ihr brisantes Gespräch geheim abzuhalten, möchte er sich da nicht zu personalpolitischen Konsequenzen drängen lassen. Nach der Messerattacke von Zürich sagt der Präsident der islamischen Organisationen in Zürich: Wir fragen uns alle, wie er, wie der Täter, sich so radikalisieren konnte. Ja, das fragen sich viele, aber leider sind diese Radikalisierungen ein Thema. Bis jetzt hat man das vor allem in Frankreich gesehen, in Belgien, in der Schweiz war das in diesem Ausmaß und in dieser Schrecklichkeit so noch nicht zu beobachten. Und bei mir ist da der Gedanke aufgestiegen, sozusagen im großen historischen Rückblick: Die Koexistenz von Muslimen und Christen in Europa war immer problematisch. Das hat immer große Spannungen, Schwierigkeiten und auch gewalttätige Entladungen produziert. Das heißt nicht, dass jeder Muslim und jeder Christ sozusagen von Geburt an auf Konflikt gebürstet sind, aber es ist eine historische Erfahrungstatsache, dass das Zusammenleben dieser konfessionellen oder religiösen Gruppen nicht spannungsfrei verläuft. Spannungsfrei oder unproblematisch ist es dort gelaufen, wo die Muslime sozusagen die Herrschaft in der Hand hatten, beispielsweise in Spanien. Dort waren die Muslime in Teilen dieses Landes im Mittelalter der Chef. Und dort ist es dann auch gut gegangen. Also nach dem Muster des schweizerisch-irakischen Filmregisseurs Samir, der ja gesagt hat, die Juden seien die Schutzbefohlenen des Islam und die Christen sind eben auch die Schutzbefohlenen des Islam. Also mit dieser Aussage nimmt er die Position eines Kalifen an, der da in Spanien die Gebiete beherrschte. Kalif Samir und die Schutzbefohlenen Christen und Juden. Es gibt also wirklich keine Verrücktheit, die heute nicht Alltag werden könnte. Der Heimatort von Bundesrat Jans will keine Asylbewerber im Schulhaus haben, deckt die NZZ auf. Das ist eine interessante Nachricht. Eine Kontroverse im Luzerner Seetal zeigt im Kleinen, welche Probleme Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen haben. Zwei ganz kurze Kommentare dazu. Zum Glück haben wir die Gemeinden, die Widerstand leisten gegen die Asylpolitik des Bundes und der Kantone. Wir haben die sehr unheilvolle Tendenz in der Schweiz zu immer mehr Zentralismus. Sehr gut, dass sich die Gemeinden wehren gegen die Bevormundung, gegen das Bevogten durch die Kantone und den Bund in der Asylpolitik. Dann das Zweite: Die Schweiz ist an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit angelangt. Die Leute machen nicht mehr mit und das heisst, dass die politische Glaubwürdigkeit und die politische Rechtfertigung und Akzeptanz des Asylwesens ganz massiv leidet, wenn sich Gemeinden wehren. Wir haben andere Beispiele gehört, in Steckborn zum Beispiel. Auch dort wehren sich die Anwohner gegen ein Asylheim. Dort sind es vor allem Eritreer, die untergebracht werden sollen. Das sind sehr besorgniserregende Signale, Alarmrufe aus der Wirklichkeit, die zeigen, dass eben die Akzeptanz unseres Asylwesens kaputt geht, weil die Politik eine Asylstrategie der offenen Grenzen fährt und damit eben zum Totengräber unserer Asyltradition wird. Deshalb betone ich hier immer wieder, diejenigen, die die Asylmissstände an den Pranger stellen, die das aufdecken, die das ins Bewusstsein rufen, das sind nicht die, die das Asylwesen beschädigen. Das sind die Retter, die Verteidiger des Asylwesens. Das Asylwesen wird kaputt gemacht durch jene, die solche Missstände vorantreiben. Die Schweiz muss unbedingt an ihrer Neutralität festhalten. Ceterum censeo, wie der alte Cato, man müsse Karthago zerstören, sage ich, gebetsmühlenhaft in fast jeder Sendung. Die Schweiz muss an ihrer Neutralität festhalten. Zwei Nachrichten, die diesen Gedanken hier ganz akut ins Rampenlicht rücken. Interview mit dem früheren NATO-Generalsekretär und Ministerpräsidenten Norwegens, Anders Fogh Rasmussen. Scholz ist viel zu langsam, viel zu zögerlich, er wirkt nicht wie ein Anführer. Dieses Zitat zeigt, dass diese NATO-Kreise auf Konflikt gebürstet sind. Die NATO ist für mich eine sehr angriffige, kriegerische Organisation, eben nicht mehr ein Verteidigungsbündnis wie im Kalten Krieg, sondern in vielerlei Hinsicht ein Angriffsbündnis. Und in der Schweiz gibt es sehr viele Politiker, bis in den Bundesrat, die Schweiz noch näher an die NATO binden möchten. Und damit würde die Schweiz akut sich einer Kriegsgefahr aussetzen. Die NATO ist ein Kriegsbündnis und je näher die Schweiz diesem Kriegsbündnis kommt, desto größer ist die Gefahr, dass die Schweiz in Kriege verstrickt wird. Und das Gleiche gilt für die Europäische Union. Schauen Sie sich einmal an, was in der EU los ist, in Frankreich und in Deutschland, wie die Kriegsgurgeln dort den Ton angeben. Und vor diesem Hintergrund darf doch die Schweiz erst recht nicht nur schon in Erwägung ziehen, sich mit einem institutionellen Rahmenvertrag an diese kriegerische EU anzubinden. Die Welt spinnt, aber der, der sich dieser spinnenden Welt dann auch noch gewissermaßen um den Hals wirft, der spinnt ja noch mehr als die anderen. Und das ist das, was man zur schweizerischen Europapolitik dieser Euro-Turbos sagen kann. Gute Intervention von Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten. Er hat vorgeschlagen, den Neubau von Atomkraftwerken in Betracht zu ziehen. Seine Ratskolleginnen und Kollegen sind ihm gefolgt. Ständerat will neues AKW als mögliches Szenario prüfen lassen. Das freut mich, dass wir in der Energiepolitik zum Pragmatismus zurückkehren. Junge verlassen Istanbul, warum der Türkei gerade droht, eine ganze Generation zu verlieren. Achten Sie mal darauf, seit gefühlt 10, 12 Jahren lesen Sie nur negative Artikel über den türkischen Präsidenten Erdogan. Das ist das Gleiche wie mit Putin. Nur negativ, schon vor diesem Krieg in der Ukraine, schon vor dem Maidan-Putsch, schon vor dem Einmarsch der Russen jetzt in der Ukraine, eine permanent negative Dauerberieselung, die unterschwellig und oberschwellig natürlich die Feindbilder prägt und die Wahrnehmungen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil man dann in der eigenen Wahrnehmungsblase gar nicht mehr wahrnehmen kann, wie vielleicht die Türken das sehen oder eben die Russen. Es ist eine Tatsache, meine Damen und Herren. Ich lese gerade ein Buch des britischen Historikers Robert Service über Putin. Er ist ein sehr kritischer Putin-Beurteiler, aber auch er sagt, geschrieben 2019, dass noch 2018 bei den Wahlen Putin einen Erdrutschresultat davongetragen hat, und zwar nicht in gefälschten Wahlen. Und dass eben sehr viele Russen, das schreibt er, das anerkennt ihr, diesen Staatspräsidenten enorm schätzen. Das ist eine Tatsache. Und das ist eine Tatsache, die man ernst nehmen muss. Man kann nicht einfach nur alles aus seiner beschränkten Weltsicht beurteilen. Das Gleiche gilt auch für Erdogan. Das heißt ja nicht, dass einem alles gefallen muss. Und das geht's ja gar nicht. Aber es geht doch darum, zu verstehen, zu versuchen, dass eben andere Länder ihre Chefs, ihre Präsidenten anders sehen als wir, vor allem wir, die wir durch unsere Medien systematisch bei gewissen Reizthemen in die Irre geführt werden. Dann, Top-Diplomatin Victoria Nuland tritt zurück, die Frau, die Fakte, die You sagte. Victoria Nuland war eine jener amerikanischen Falkinnen, die das ganze Debakel in der Ukraine massiv befeuert hat. Sie ist die Ehefrau des berühmten Publizisten Robert Kagan, eine Neokonservative, und ihr Rücktritt wird jetzt in kritischen Kreisen so gewertet, dass da die Architekten des Ukraine-Kriegs von Seiten des Westens sich da langsam aus dem Staub machen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt gleich die Ausgabe international. Bleiben Sie dran und wie gesagt, auf keinen Fall verpassen. Philipp Gut, unser neuer Kolumnist, täglich auf Weltwoche Online. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.